Rückenschmerzen, das ist bekannt, sind eine Volkskrankheit. Doch das Wissen darüber ist begrenzt. Viele Fragen, wenig Antworten. Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Professor Dr. Christian Wojciechowski, Neurochirurg und Wirbelsäulenexperte, erklärt einfach und verständlich das Wie und Warum.
Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Vielleicht auch gute Nacht, wenn Sie den Podcast zum Einschlafen hören. Auf alle Fälle willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Rücken-Podcasts. Heute geht es um eine Volkskrankheit, die lange vielleicht unbemerkt bleibt, bis es dann vielleicht zu spät ist. Die Osteoporose oder der Knochenschwund. Wir sprechen darüber, was im Knochenstoffwechsel passiert, warum das Frakturrisiko das eigentliche Problem ist und was man tun kann, um die Stabilität des Skeletts zu erhalten. Aber was ist eigentlich Osteoporose? Osteoporose bedeutet übersetzt poröser Knochen. Der Knochen verliert an Dichte und Struktur und damit auch an Festigkeit. Er wird hohl, weil die Trabekelstruktur, das heißt das innere Knochengerüst, sich langsam auflöst. Und warum passiert das? Es passiert, weil das Gleichgewicht zwischen Knochenaufbau und Knochenabbau gestört ist. Normalerweise bauen die sogenannten Osteoblasten Knochen auf, während die Osteoklasten den alten Knochen abbauen. Es erfolgt also ein ständiger Knochenumbau. Mit zunehmendem Alter, insbesondere nach der Menopause bei Frauen oder infolge Inaktivität, überwiegt der Abbau. Das Resultat ist, dass der Knochen unter dem Mikroskop nicht mehr so dicht und stabil ist, sondern eher löchrig wie ein Schwamm. Diese Veränderung spürt man zunächst gar nicht. Schmerzen treten meistens erst auf, wenn es zu irgendeinem Knochenbruch gekommen ist. Um das Problem vielleicht etwas besser zu verstehen, will ich mal das Ganze ein bisschen bildhaft ausmalen. Übrigens freue ich mich, dass ich heute wieder mit meiner eigenen Stimme sprechen kann und nicht mehr mit dieser etwas doch monotonen KI-Stimme. Ich denke mal, das ist dann vielleicht auch ein bisschen authentischer, auch wenn ein paar Ös oder Es oder Bs oder Bos dazwischen sind. Aber naja, man will ja doch ein bisschen, sagen wir mal, auch selbst was tun. Also jetzt nochmal der Vergleich mit einem Wohnhaus. Das finde ich ist ganz gut. Also man muss sich ja vorstellen, es gibt in diesem Wohnhaus zwei Handwerksteams, die Tag und Nacht arbeiten. Team 1, das sind die Abrissprofis, die sogenannten Osteoklasten. Das sind also die Arbeiter, die alte, brüchige und beschädigte Wände abreißen. Sie reißen also kleine Abschnitte der Knochenstruktur ab, um Platz für Neues zu schaffen. Das ist wichtig, denn kein Haus hält ewig ohne regelmäßige Wartung. Team 2, das sind die Maurer, die Osteoplasten. Sie kommen hinterher und bauen neue, stabile Wände genau an den Stellen, wo vorher etwas abgetragen wurde. Sie füllen also die Lücken mit frischem Baumaterial, Mineralien, Kollagen, Calcium. So entsteht ein kontinuierlicher Zyklus. Abtragen, aufbauen, stärken. Was passiert denn bei der Osteoporose? Bei der Osteoporose gerät dieses fein abgeschnittene System aus dem Gleichgewicht. Die Abrissprofis, die Osteoklasten, arbeiten zu schnell und zu viel auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, die Maurer, die Osteoblasten, kommen nicht hinterher. Sie arbeiten langsamer, beziehungsweise die Hormone und Vitamine, insbesondere Vitamin D3 als Baubeschleuniger fehlen oder die Maurer haben zu wenig Baustoffe, wie zum Beispiel das Calcium. Was passiert? Das Haus verliert nicht von heute auf morgen eine Wand, aber es wird Stück für Stück dünner, poröser und weniger stabil. Aus dicken, tragenden Wänden werden dünne Papierwände. Von außen sieht man das oft gar nicht. Alles sieht normal aus, aber die innere Festigkeit hat gelitten. Die größte Gefahr bei Osteoporose sind Knochenbrüche nach Bagatelltraumen, das heißt harmlosen Unfällen. Also Frakturen, die bei gesunden, stabilen Knochen nicht auftreten würden. Typisch sind hierbei Wirbelkörperfrakturen, also Wirbelkörperbrüche ohne ein sichtbares Unfallereignis. Der Rücken sackt einfach in sich zusammen. Zum Beispiel, wenn man sich vielleicht etwas härter auf einen Stuhl fallen lässt oder ausrutscht und auf das Gesäß fällt, das reicht aus. Und dann die Oberschenkelhalsfrakturen. Bei älteren Menschen oft ein Wendepunkt im Leben, weil sie dann häufig auch zur eingeschränkter Mobilität und Pflegebedürftigkeit führen können. Und dann die Unterarmfrakturen, die Radiusfrakturen. Man fällt nach vorn, versucht sich abzustützen mit den Händen und knack, der Unterarmbruch ist da. Das Risiko, eine osteoporotische Fraktur zu erleiden, ist wirklich hoch. Etwa jede dritte Frau und jeder fünfte Mann über 50 erleidet im Laufe des Lebens eine solche osteoporotische Fraktur. Und warum sind diese Frakturen so gefährlich? Weil eine Fraktur bedeutet nicht nur einfach Knochenbruch, sie bedeutet oft den Verlust an Selbstständigkeit. Nach einer Hüftfraktur versterben ca. 20-25% der Patienten innerhalb des ersten Jahres. Häufig nicht direkt an der Fraktur, sondern an den Folgen der Immobilität. Auch bei den Wirbelkörperfrakturen ist das relativ dramatisch. Sie können zu einer sogenannten Kyphosierung führen, zu einer Rundrückenbildung, aber eben auch dadurch oft zu eingeschränkter Atmung, weil jedes tiefe Einatmen Schmerzen bereitet. Die Atmung wird dadurch flacher. Dadurch werden die unteren Lungenpartien nicht mehr so richtig belüftet und das Risiko für eine Lungenentzündung steigt. Vor allem, wenn die Patienten noch zusätzlich infolge der Schmerzen immobil sind. Das heißt, sie liegen vorwiegend im Bett, auf dem Rücken und dann sammelt sich also auch Flüssigkeit in der Lunge, die dann ein guter Nährboden ist für Bakterien. Das Risiko, eine Lungenentzündung nach einer Wirbelkörperfraktur, ist etwa vierfach höher als bei Personen ohne Fraktur. Also Osteoporose ist keine banale Alterserscheinung, sondern eine ernsthafte systemische Erkrankung, die das gesamte Leben verändern kann. Ja, und wie kann man nun die Osteoporose feststellen? Dies erfolgt meist über eine sogenannte Knochendichtemessung, eine DEXA-Messung. Dies erfolgt an so einem speziellen, Gerät mit niedriger Röntgenstrahlung. Die Knochendichte wird dann entsprechend an der Wirbelsäule und meistens am Oberschenkelknochen gemessen. Und dann wird halt verglichen mit entsprechenden Normwerten, Normalwerten. Und es wird ein sogenannter T-Wert bestimmt. Und wenn der T-Wert gleich oder kleiner minus 2,5 ist, dann spricht man von Osteoporose. Aber was bedeutet ein T-Wert minus 2,5? Das bedeutet, dass die Knochendichte so stark unter dem Durchschnitt eines jungen Erwachsenen liegt, dass nur etwa 1% der Menschen so niedrige Werte haben. Das heißt, 99% sind besser. Und wer möchte denn schon zu den untersten 1% gehören? Ja, und warum vergleicht man sich nun jetzt mit jungen Erwachsenen und nicht mit irgendwie Gleichaltrigen? Ja, weil die jungen Erwachsenen haben den, gesunden, stabilen Knochen. Man will sich doch nicht mit denen vergleichen, die den schwachen Knochen haben, der dann eben das Frakturrisiko erhöht. Also man sollte dann schon eher so, in der Mitte liegen und nicht irgendwie am untersten Rand. Wir wollen noch ein bisschen in die Tiefe gehen bezüglich der Wirbelkörperbrüche. Also die Wirbelkörperbrüche sind die häufigsten osteoporotischen Frakturen. Typisch ist eben, dass ein Patient plötzlich über Rückenschmerzen klagt. Manchmal weiß er gar nicht warum, vielleicht irgendeine unglückliche Bewegung oder während der Gartenarbeit leicht überanstrengend, vielleicht auch nur ein Husten oder ein Stolpern, ein ruckartiges Heben einer schweren Einkaufstasche, also was völlig Banales, wo man denkt, okay, das ist vielleicht jetzt irgendwie Muskelverkrampfung oder irgendetwas und niemand denkt da gleich irgendwie an einen Wirbelkörperbruch. Und so ist das auch. Circa 2/3 der osteoporotischen Wirbelkörperbrüche bleiben unerkannt, weil die Beschwerden eben so leicht milde sind und der Patient deswegen vielleicht gar nicht zum Arzt geht, weil er immer schon mal ein bisschen Rückenschmerzen gehabt und nun ist es halt ein bisschen stärker, aber gut, er hat sich auch überanstrengt oder es ist eben so eine Kleinigkeit passiert, aber man nimmt nicht wahr, dass dahinter ein Wirbelkörperbruch stecken könnte. Es kann aber auch sein, dass der Patient zum Arzt geht und der Arzt ja, das Ganze für harmlos hält und ja, dann wird Krankengymnastik verschrieben und ja, die Diagnostik dann nicht weiter vorangetrieben. Und es ist auch so, dass dann letztendlich das Ganze ausheilt, denn wir wissen ja, die Natur heilt. Aber wenn die Schmerzen dann doch deutlich stärker sind oder das Ganze dann eben irgendwie nicht weggeht, dann wird dann schon die Diagnostik eingeleitet. Und meistens am Anfang vielleicht ein Röntgenbild. Und man sieht dann im Röntgenbild schon den Bruch relativ eindeutig. Ne? Da ist dann halt die sogenannte Deckplatte eingedrückt, so ein bisschen keilförmig. Oder es kann auch sein, dass der gesamte Wirbelkörper eingedrückt ist. Wenn man das im Röntgenbild schon mal erkannt hat, dann wird meistens nochmal ein MRT und vielleicht sogar ein CT gemacht. Man will dann schon mal abklären, wie alt der Bruch ist. Das sieht man im MRT ganz gut, weil die frischen Frakturen, die leuchten, würde ich mal sagen, so richtig auf. Ne? Da gibt es so spezielle sogenannte Sequenzen, die eben den Flüssigkeitsanteil in so einem Wirbelkörper gut darstellen. Und wenn eine frische Fraktur sich zeigt, dann ist da eben sehr viel Flüssigkeit drin und deshalb leuchtet das eben so weiß auf. Sogenanntes Knochenmarködem. Im CT will man natürlich auch sehen, ist der Wirbelkörper jetzt völlig geborsten. Das ist auch ganz gut für die Einteilung der Wirbelkörperfrakturen. Man danach richtet sich auch ein bisschen die Therapie und das kann man eben, wie gesagt, ganz gut mit dem MRT und dem CT alles abklären. Da hat man eine runde Diagnostik gemacht und kann dann eben die Therapie einleiten. Die Therapie hängt natürlich stark von der Schmerzintensität ab und eben der Stabilität des Wirbelkörpers und ob der Spinalkanal, also der Wirbelkanal, zusätzlich eingeengt ist, etc. Meistens beginnt das Ganze eben mit einer konservativen Therapie und diese ist wirklich in 60-70% der Fälle ausreichend. Das heißt, man therapiert konservativ und das kommt dann eben auch zur Ausheilung. Und Ausheilung bedeutet, dass sich das Ganze stabilisiert und die Schmerzen weggehen und man wieder seinen Mobilitätsgrad erhält. Diese konservative Therapie beruht also in der Akutphase zunächst in einer adäquaten Schmerztherapie. Man fängt natürlich mit, sagen wir mal, etwas leichteren Schmerzmedikamenten an, wie zum Beispiel Paracetamol, auch Ibuprofen. Aber man gibt durchaus auch stärkere Schmerzmittel bis hin zu Opiaten, um eben den Schmerz zu lindern und den Patienten mobil zu halten. Das zweite ist Ruhigstellung. Also wenn man so eine frische Wirbelkörperfraktur hat, möchte man nicht, dass das Ganze voranschreitet. Weil das ist natürlich auch so, dass wir einen Augenblickszustand haben. Wir haben einen Wirbelkörper, der, sagen wir mal, geschwächt ist und der wurde jetzt eingedrückt. Ja, der hat sich jetzt ein bisschen gefangen in der Struktur, aber niemand sagt uns jetzt, dass der nicht vielleicht weiter zusammengedrückt wird. Deshalb versucht man natürlich mit so einer äußeren Manschette, so einem Korsett, so einer Orthese zu stabilisieren und das Voranschreiten eben dieser Einsinterung oder der Kyphosierung zu vermeiden. Trotzdem ist auch wichtig die frühzeitige Mobilisation. Vor allem bei den älteren Menschen, das heißt nicht ins Bett legen, sondern frühzeitig mobilisieren, um eben das Risiko einer Lungenentzündung zu vermeiden. Aber auch es geht darum, Thrombosen zu vermeiden oder auch eben einfach nur den Muskelabbau. Weil das ist auch ein Problem, dass im höheren Lebensalter ein sehr rascher Muskelabbau erfolgt. Und wenn man Muskeln verliert, dann verliert man natürlich auch an Mobilität. Die Beine werden immer schwächer, man kann dann sich schlechter bewegen und ja, dann vermeidet man irgendwann die Bewegung und sitzt oder liegt nur noch. Das Ganze wird natürlich auch unterstützt durch Physiotherapie. Ja, man bekommt frühzeitig Krankengymnastik und dann wird eben entsprechend trainiert. Es wird Haltungsschulung gemacht, dass man nicht eben in so eine Rundrückenhaltung reinfällt, sondern die Wirbelsäule sich aufrichtet. Dann erfolgt natürlich auch eine Osteoporose-Basistherapie. Das heißt, Optimierung des Vitamin D3, K2 und Magnesiumspiegels mit entsprechender Substitution der einzelnen Vitamine und Spurenelemente und auch zusätzlich eben eine entsprechende Therapie, um den Knochenabbau zu mindern bzw. den Knochenaufbau zu stärken. Bevor ich jetzt zu den operativen Verfahren komme, will ich mal so einen kleinen Werbespot einfließen lassen, weil natürlich freue ich mich immer, wenn ich neue Abonnementen gewinne, aber es geht nicht nur darum, dass ich mich darüber freue, sondern es geht darum, auch eine gewisse Breite zu erreichen und damit natürlich auch viele neue Interessenten unseren Podcast in den entsprechenden Suchmaschinen finden, brauchen wir eine gewisse Anzahl an Abonnementen. Deshalb, wenn der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn Sie ihn abonnieren. Wenn Sie irgendwelche Kritik haben oder ich irgendwas verbessern kann, weil man kann theoretisch immer irgendwas verbessern, dann lassen Sie irgendwie eine Nachricht in den Kommentaren und ich würde natürlich versuchen, dann eben darauf einzugehen und ja, dann vielleicht beim nächsten Mal auch entsprechende Dinge zu ändern. Wenn Sie Themenwünsche haben, ne, wenn irgendetwas besonders irgendwie brennt und Sie so gerne Antworten haben wollen, dann können Sie mir gerne eine E-Mail schreiben und ich werde entweder individuell antworten oder vielleicht mal einen Podcast zu dem entsprechenden Thema machen. Also frei heraus und freue mich eben immer wieder über entsprechenden Respond, aber natürlich auch über Likes. Also wenn der Podcast gefallen hat, können Sie mir ganz gern ganz, ganz viele Likes geben. Das verbessert auch eben die Reichweite. Nun aber zu den operativen Verfahren. Also wenn die Schmerzen trotz konservativer Therapie, sagen wir mal, ja, nach 6 Wochen nicht wesentlich besser werden oder wenn wir eben eine Kontrolle gemacht haben am Röntgen und wir sehen, dass irgendwie der Wirbelkörper weiter zusammengebrochen ist, dann ergibt sich schon die Frage, sollte man nicht irgendwie mehr tun, als eben nur die Schmerzen zu therapieren und die Mobilität zu wahren, weil klar, auch die Schmerzmedikamente haben Nebenwirkungen und vor allem, wenn wir dann schon mit Opiaten therapieren müssen, um eben halt Schmerzen zu beseitigen und die Patienten mobil zu halten, dann muss man irgendwie mal überlegen, ob es nicht Alternativen gibt. Und Alternative ist die sogenannte Kyphoplastie. Ja, was bedeutet Kyphoplastie? Kyphoplastie bedeutet, dass wir einen, wie ich mal sagen, kleinen Ballon in diesen gebrochenen Wirbel einführen von außen über eine Kanüle. Und wenn wir den Ballon super platziert haben, das sehen wir auf Röntgenbildern, dass der optimal liegt, dann wird der Ballon aufgebläht mit Kontrastmittel, also wie eine Flüssigkeit. Das Ganze wird druckgesteuert gemacht, also man hat so einen Manometer, wo man sieht, wie der Druck in diesem Ballon ist, weil man darf auch nicht zu viel Druck ausüben. Der Ballon könnte natürlich auch mal platzen, aber alles passiert druckkontrolliert, man weiß, wie hoch der Druck sein darf. Und dadurch wird der Wirbelkörper wieder, will ich mal sagen, ein bisschen aufgebläht. Ja? Und der Ballon schafft eine gewisse Höhle. Und in diese Höhle wird dann über ein spezielles System Zement eingebracht, ohne Druck. Weil man möchte gerne, dass der Zement da, würde ich mal sagen, sanft in der Höhle verbleibt und eben die Höhe des Wirbelkörpers hält, aber eben auch effektiv den Schmerz reduziert. Der Schmerz wird meistens reduziert durch die Wärmeentwicklung, die eben bei der Abbindung des Zements passiert und dadurch werden wahrscheinlich kleine Nervenendigungen ablatiert und dadurch eben der Schmerz reduziert, aber auch durch den gewissen Stabilitätsgewinn und die Wiederherstellung der Höhe. Und die Risiken der Kyphoplastie? Ja, also im Leben gibt es ja nichts ohne Risiko, das wissen wir ja. Aber insgesamt ist die Kyphoplastie ein sehr sicheres Verfahren. Aber trotzdem, wie gesagt, gibt es Risiken und ja, eines der häufigsten Probleme, die auftreten können, ist der Zementaustritt. Vor allem, wenn der Wirbelkörper seine äußere Höhle auch beschädigt hat. Nicht nur, dass der innerlich, wie ich mal sagen, zusammengebrochen ist, sondern auch die äußere Höhle hat gleich einen Riss bekommen. Da kann natürlich auch da der Zement austreten. Deshalb wird der Zement also wirklich in kleinen Portionen eingebracht und dann wird immer wieder auf dem Röntgenbild geschaut, wo der Zement bleibt, damit es eben nicht zu einem Zementaustritt kommt. Also wenn man sorgfältig umgeht und wie gesagt dann ständig die Lage des Zements kontrolliert, ist das Risiko sicherlich sehr gering. Aber wenn Zement austritt und vielleicht mal in ein Gefäß eindringt, dann kann es, sagen wir mal, im schlimmsten Fall, also das ist wirklich eine sehr, sehr seltene Komplikation, auch zur Lungenembolie kommen. Und wenn der Zement in den Wirbelkanal austritt, natürlich Druck auf Nervenwurzel, kann es natürlich auch da eben zu neuen Schmerzen kommen. Deshalb verwendet man heutzutage spezielle, etwas dickflüssigere Zemente, so wie sie sagen immer so Zahnpasta-Konsistenz, und dadurch eben das Risiko, dass der irgendwo hinfließen kann, geringer zu halten. Früher hat man etwas flüssigere Zemente genommen und da war schon das Risiko höher, dass die vielleicht dann weggeflossen sind. Infektionen und Blutungen, ja, auch gering. Allergische Reaktionen gibt es auch auf den Knochenzement, insbesondere wenn man bestimmte genetische Veränderungen hat in den sogenannten eosinophilen Blutzellen. Ein häufiges noch diskutiertes Thema ist die sogenannte Anschlussfraktur im benachbarten Wirbelkörper, und da ist das Risiko innerhalb der ersten Monate auch nicht so gering. Das kann 5 bis 10 oder sogar bis 15% betragen. Man stellt sich so vor, dass natürlich der gebrochene Wirbelkörper durch den Zement jetzt stabilisiert ist. Der Zement ist ja wie so ein kleiner Stein, der da jetzt in dieser Höhle, die wir gemacht haben, mit dem Ballon liegt. Und der darüber liegende Wirbelkörper ist halt papierdünn. Ne, da kann man sich vorstellen, dass vielleicht der Stein dann eben in diesen Wirbelkörper hineingedrückt wird und dadurch eben halt eine Anschlussfraktur entstehen kann. Letztendlich weiß man das nicht so hundertprozentig, ob das wirklich ein zusätzliches Risiko ist oder ob nicht die Osteoporose an sich das Problem darstellt, aber man sollte das zumindest im Hinterkopf behalten. Ja, wie ist jetzt nun das sogenannte langfristige Management? Also was tun nach einer Wirbelkörperfraktur? Zunächst geht es natürlich eben die sogenannte Sturzprävention, weil man hat natürlich im höheren Lebensalter, dadurch, dass das Gleichgewichtsorgan nicht mehr so sicher funktioniert, man vielleicht auch ein bisschen Muskelschwund hat oder irgendetwas, ein erhöhtes Sturzrisiko. Deshalb ist es wichtig, eben halt in der Physiotherapie entsprechendes Training durchzuführen, um eben halt das Sturzrisiko zu reduzieren, und wenn es nicht anders geht, dann mit Protektoren arbeiten, die im Sturzfall einen schützen. Ganz wichtig ist natürlich die medikamentöse Therapie, eben um das Frakturrisiko, dass zusätzliche oder neue Frakturen entstehen, zu reduzieren. Das heißt, man optimiert den Vitamin-D3-Spiegel, das muss auch regelmäßig kontrolliert werden. Und dabei geht es ja nicht nur um den Vitamin-D3-Spiegel, sondern auch um K2 und Magnesium. Ganz wichtig, dass man eben entsprechende Kombinationspräparate verwendet. Zusätzlich werden natürlich ganz, sagen wir mal, spezielle Medikamente auch genommen, die eben den Knochenabbau hemmen und den Knochenaufbau unterstützen. Das heißt, man möchte gerne eben, dass das Abrissteam geschwächt wird, das heißt viele, viele, viele Entlassungen, ne? Während man eben immer wieder neue Maurer einstellt, um eben das Maurerteam zu verstärken. Das kann man eben, wie gesagt, medikamentös ganz gut machen. Und dann natürlich regelmäßige Verlaufskontrollen. Man empfiehlt diese DEXA-Messung, also die Knochendichte-Messung, alle 2 Jahre, während eben Vitamin-D3-Spiegel öfters kontrolliert werden sollte, um eben da immer wieder eine optimale Anpassung vornehmen zu können. Am Ende vielleicht nochmal die Frage, gibt es nun Risikogruppen für die Osteoporose? Also gibt es eben Leute, die ja besonders anfällig sind? Und da muss man sagen, schon, da gibt es, wie gesagt, diese Risikogruppen. Und wir hatten das schon mal gesagt, an erster Stelle natürlich die Frauen nach den Wechseljahren, weil eben der Abfall des Östrogens zu einem beschleunigenden Knochenabbau führt. Aber eben auch ältere Männer ziehen zu Risikogruppen, vor allem eben ab 70 Jahren, weil dann meistens der sogenannte altersbedingte Verlust an Knochenmasse deutlich zunimmt. Dann ein zweiter großer Bereich sind also Menschen mit genetischen Veranlagungen. Die genetische Komponente trägt etwa zu 60-70% zur Knochendichte bei. Was eben bedeutet, wenn eben in der Familie Vorbelastung besteht, das heißt in der nahen Verwandtschaft gibt es Osteoporose, da hat man natürlich auch ein gewisses Risiko, an Osteoporose zu erkranken. Dann gibt es natürlich auch Patientinnen und Patienten mit sekundären Formen der Osteoporose. Und das sind zum Beispiel Patientinnen und Patienten mit Einnahme von Glukokortikoiden, also Cortison, beispielsweise bei Asthma oder Rheumatoide Arthritis. Dann natürlich eine Schilddrüsenüberfunktion, aber auch eben eine chronische Niereninsuffizienz. Dann spielt natürlich der Lebensstil eine große Rolle. Also Untergewicht, BMI unter 20, Bewegungsmangel, Rauchen, Alkoholkonsum, kalzium- und vitaminarme Ernährung können eben diese Knochenausdünnung zusätzlich fördern. Hinzu kommen noch bestimmte Medikamente, wie die sogenannten Protonenpumpeninhibitoren. Das sind so Medikamente, die man einnimmt, wenn man eben Probleme mit dem Magen hat, vor Geschwüren, Geschwüre zu vermeiden, oder eben auch Antiepileptika. Die können auch eben den Knochenstoffwechsel auch mal negativ beeinflussen. All diese Faktoren zusammengenommen bestimmen eben, wie wahrscheinlich eine Person eine Osteoporose entwickelt und wie rasch dann eben der Knochenabbau voranschreitet und wie hoch eben das Frakturrisiko ist. Also wichtig, eine bereits aufgetretene Wirbelkörperfraktur ist immer ein Alarmzeichen. Sie bedeutet, dass das Risiko für weitere Frakturen in den nächsten Jahren bis zu 5-mal höher ist, insbesondere eben für Wirbelkörper- und Hüftfrakturen. Osteoporose ist also keine harmlose Alterserscheinung. Sie ist eine chronische Erkrankung mit potenziell lebensverändernden Folgen. Deshalb ist es wichtig, das individuelle Risiko frühzeitig zu erkennen und dann eben mit modernen Therapien Osteoporose einzudämmen und die Knochendichte zu stabilisieren bzw. zu verbessern. Wichtig ist es eben, dass man nicht erst handelt, wenn der Knochen bricht. Ein einfacher Check der Knochendichte und des Vitaminspiegels ab dem 60. Lebensjahr oder wenn Risikofaktoren vorhanden sind, vielleicht sogar noch früher, kann entscheidend sein. Das Schlusswort lautet: Osteoporose ist mehr als nur Knochenschwund. Sie ist wirklich ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko, das man frühzeitig angehen kann und muss. Dazu ist es wichtig, dass man sie frühzeitig erkennt. Also, bleiben Sie in Bewegung. Achten Sie auf Ihre Ernährung und sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie zu einer Risikogruppe gehören bzw. ein gewisses Alter erhalten haben, damit eben eine entsprechende Diagnostik eingeleitet werden kann. Denn stabile Knochen bedeuten Lebensqualität. Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts und ich möchte jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie auch sehr viele Informationen auf unserer Homepage finden. Die ist www.kreuzschmerzen.org. Sie können uns auch direkt eine E-Mail schreiben mit Fragen oder auch Themenwünschen oder Kritik auf die E-Mail-Adresse prof@wojciechowski.de. Falls Sie doch mal irgendwie ein Problem haben und sagen, ich schaue mal in der Praxis vorbei, lass mich untersuchen und beraten, dann können Sie einen Termin vereinbaren, telefonisch unter der 030 263 96480. Sie finden auch alle diese Informationen in den Shownotes. Ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen mit Ihnen. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie mobil und passen Sie gut auf Ihren Rücken auf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis bald. Ihr Professor Christian Wojciechowski.